Gnade sei euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Unser Predigttext steht im Johannesevangelium, Kapitel 15. Johannes, Kapitel 15. Und zwar lesen wir Verse 1 bis 11. Johannes, Kapitel 15, Verse 1 bis 11. Dort spricht Jesus Christus: Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, gleich wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Liebe Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, ich komme heute zum letzten Teil unserer kleinen Reihe über die sogenannten Ich-Bin-Worte. Wir hatten in den vergangenen Wochen und Monaten bereits 7-mal Christus zu seinen Jüngern sagen hören: Ich bin. Und dann folgte immer ein Vergleich aus der Natur oder aus dem Alltag der Jünger. Und in all diesen Vergleichen hat sich Jesus den Jüngern und uns als der verheißene Messias zu erkennen gegeben, also als der Christus, durch den Gott die Welt mit sich versöhnt. Aber das ist nicht alles. Wir haben in diesen Ich-Bin-Worten nicht nur einiges über die Person und das Werk Jesu Christi gelernt, sondern jedes dieser Worte war zugleich mit einem Aufruf verbunden. Ich bin das Brot des Lebens, esst von diesem Brot. Ich bin das Licht der Welt, wandelt im Licht. Ich bin die Tür für die Schafe, geht durch diese Tür. Ich bin der gute Hirte, folgt mir nach. Ich bin die Auferstehung und das Leben, sucht euer Leben in mir. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, geht auf diesem Weg, um zum Vater zu gelangen. Und so ist es auch beim heutigen Wort. Auch dieses ist nicht bloß Information. Wer ist Jesus? Was tut er? Sondern es mündet auch in einen Aufruf, und zwar in den Aufruf: Bring Früchte hervor. Es ist wichtig, dass die Frage gestellt wird, inwiefern ist denn Christus unser Heiland? Und wie erlangen wir das Heil in Christus? Es ist wichtig, dass wir diese Frage gestellt und beantwortet haben. Denn dadurch gewinnen wir den Blick auf Christus, wie die Heilige Schrift ihn präsentiert. Im Gegensatz etwa zu dem Christus, den die Welt oder auch Teile der Kirche uns vorhalten. Dieser Jesus ist eben mehr als nur ein weiser Prophet. Er ist mehr als ein guter Freund oder ein selbstloser Helfer oder ein Vorbild des gewaltlosen Widerstandes. Christus ist der Heiland. Und er ist der einzige Grund unserer Errettung von Tod und Sünde. Sein Heilswerk am Kreuz hat uns vom Zorn Gottes befreit. Es hat uns zu Gottes Kindern gemacht. Das haben wir in all den bisherigen Ich-Bin-Worten gehört. Aber der Schwerpunkt unseres heutigen Textes ist anders gelagert. Der Schwerpunkt heute ist die Frage, welchem Zweck dient unser Heil in Christus? Was soll damit bewirkt werden? Was gibt es neben der bloßen Tatsache der Errettung und darüber hinaus noch zu sagen? Gibt es da noch was zu sagen? Und die Antwort lautet ja. Und das wollen wir uns heute ansehen. Die Predigt steht unter dem Thema, den der Text ja vorgibt, Jesus Christus, der wahre Weinstock. Und wir wollen auf drei Punkte eingehen. Im ersten Teil sagen wir etwas über dieses Bild vom Weinstock. Was ist damit gemeint? Im zweiten Teil sagen wir etwas über die Reben und die Früchte. Die Reben und ihre Früchte, Teil 2. Und der dritte Teil dann, welches Ziel verfolgt der Weingärtner? Erster Teil, der Weinstock. Zweitens, die Reben und die Früchte. Und drittens, das Ziel des Weingärtners. Erster Teil dann, das Bild vom Weinstock. Unser Predigtext ist etwas kompliziert formuliert und man muss ihn durchaus einige Male lesen, um zu verstehen, worauf der Herr hier eigentlich hinaus will. Und dieser Text ist Teil der Abschiedsrede Jesu an seine Jünger. Das hatten wir schon beim letzten Mal gesehen. Beim letzten Ich-Bin-Wort ging es ja darum, ich bin der Weg. Das war im Kapitel 14. Und auch das ist schon Teil der Abschiedsrede, die ja im Prinzip schon im Kapitel 13 beginnt. Und sich dann noch bis zum Ende des 17. Kapitels hinziehen wird. Es geht Jesus in diesem Abschnitt unter anderem darum, die Jünger zu trösten. Denn er wird nicht mehr lange bei ihnen sein, leiblich. Aber er will sie nicht nur trösten, sondern er will sie auch für die Zeit danach ermahnen und zurüsten. Gerade das wird in unserem Text deutlich. Ja, gerade angesichts seines bevorstehenden Abschieds versichert Jesus hier seinen Jüngern, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Nicht ich war oder ich werde es bis morgen sein, sondern ich bin zeitlos. Auch für die Zeit nach seinem irdischen Dienst gilt dieses Wort. Ja, gerade für diese Zeit müssen die Jünger diese Wahrheit kennen und im Glauben erfassen. Und nicht nur die damaligen Jünger, sondern auch wir heute. Denn Jesus verkündet hier eine Wahrheit, die für alle Zeiten und für alle Jünger gilt. Schauen wir nun mal darauf, was das Bild vom Weinstock und die zusammenhängenden Elemente wohl bedeuten mögen. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Ich gebe zu, ich bin kein Weingärtner. Ich bin noch nicht mal ein besonders guter Weintrinker. Meine Kenntnisse vom Wein und von seinem Anbau sind sehr, sehr beschränkt. Und ich musste mich in Vorbereitung dieser Predigt auch erstmal über die grundlegendsten Sachen informieren. Wahrscheinlich geht es einigen von euch genauso. Den damaligen Jüngern, glaube ich, ging es nicht so. Die kannten sich aus. Vielleicht nicht in allen Einzelheiten, aber ja, denn sie hatten ja auch andere Berufe, aber im Grunde waren sie mit Wein und Weinbergen und Weinstöcken vertraut. Denn das war für Israel was ganz Besonderes. Einen eigenen Weinberg zu besitzen, das bedeutete den Juden sehr viel. Im Alten Testament wird ja auch an zahlreichen Stellen darauf Bezug genommen. Wir hatten das vorhin auch gesehen und kommen auch nochmal darauf zurück. Worum geht es hier also? Ein Weinstock, das ist, ich sag's mal, volkstümlich so eine Art Wurzel, die in die Erde gepflanzt wird. Und daraus geht dann das eigentliche Wurzelgeflecht hervor, das sich tief in die Erde hineingräbt. Und auf dieser, so gut wie Wurzel, auf diesem Weinstock also, wachsen dann die Reben. Genauer gesagt werden beim kultivierten Weinbau die Reben in den Weinstock eingepfropft, also eingesetzt. Und dann ziehen sie ihre Nährstoffe aus dem Weinstock. Das ist ein wichtiges Detail, auf das wir noch eingehen werden. Aber bleiben wir erstmal bei diesem Weinstock. Jesus Christus bezeichnet sich selbst hier nicht bloß als Weinstock, sondern als den wahren Weinstock. Nun heißt das nicht, dass etwa der natürliche Weinstock ein falscher Weinstock wäre, sondern Christus meint hier, dass die Natur auf etwas hinweist, dass wir im Irdischen ein Abbild des Himmlischen finden. Das ist uns auch bei den anderen Ich-Bin-Worten schon aufgefallen. Denken wir mal an das allererste, das Brot des Lebens. Nicht? Das irdische Brot, das wir tagtäglich essen, ist durchaus wahres, echtes Brot, das auch unser Leben erhält. Aber es erhält unser Leben eben nur für eine Weile. Und wirklich satt werden wir davon auch nicht. Denn wirkliche Fülle und wirkliches Leben finden wir nur in dem Brot, nämlich in Christus. Und so ist es auch hier beim Wein. Der irdische Weinstock holt die Lebenssäfte aus der Erde, die Nährstoffe, bis sie vielleicht irgendwann aufgebraucht sind. Und dann geht der Weinstock ein. Hier ist alles vergänglich, hier ist alles unvollkommen. Aber Jesus Christus ist der wahre Weinstock. Er stellt seinen Reben das ewige Leben bereit. Er taucht, wenn wir das mal bildlich formulieren, mit seinen Wurzeln tief hinab in die unergründlichen Tiefen Gottes, in die Reichtümer des Heils. Und er macht sie allen zugänglich, die in ihn eingepfropft sind. Darum bezeichnet Jesus sich als den wahren Weinstock. Er sagt nicht, ich bin wie ein Weinstock, sondern er ist die eigentliche Wahrheit hinter dem irdischen Weinstock, die ewige Wahrheit, auf die der irdische, der vergängliche Weinstock nur hinweisen kann. Aber zum Zweiten verkündet Jesus hier auch etwas anderes. Denn im Gegensatz zu ihm, dem wahren Weinstock, gibt es nämlich auch falsche Weinstöcke. Also Personen oder Kräfte oder Mächte, die auch in der einen oder anderen Form auf das Bild des natürlichen Weinstocks zurückgreifen und sich damit vergleichen. Sie behaupten auch, dass genau sie den Menschen das geben könnten, was sie so nötig brauchen. So wie der Weinstock den Reben das gibt, was sie zum Leben brauchen. Sie versprechen Glück oder Sicherheit oder Selbstverwirklichung. Sie versprechen Wohlstand oder Vergnügen. Aber damit entlarven sie sich als falsche Götter und damit als falsche Weinstöcke. Es gibt nur einen wahren Weinstock, Jesus Christus. Und dann gibt es noch einen dritten Hintergrund für dieses Wort. Ich bin der wahre Weinstock. Und damit komme ich mal auf unsere erste Schriftlesung zurück, Psalm 80. Da ging es ja im zweiten Teil auch um einen Weinstock. Was haben wir da gelesen? Dort steht in Vers 9, einen Weinstock hast du aus Ägypten herausgebracht. Du hast die Heidenvölker vertrieben und ihn gepflanzt. Und ist uns allen sofort klar, wer hier mit dem Weinstock verglichen wird. Israel. Israel ist aus Ägypten herausgeführt und in das Land Kanaan verpflanzt worden. Und nachdem dann der Psalmdichter einige Verse lang über den schlimmen Zustand dieses Weinbergs spricht, sagt er, O Gott der Herrscharen, kehre doch zurück, blicke vom Himmel herab und sieh und nimm dich dieses Weinstocks an und des Setzlings, den deine Rechte gepflanzt hat, des Sohnes, den du dir großgezogen hast. Nicht? Jetzt wird es schon etwas konkreter. Jetzt wird dieser Weinstock Israel als ein Sohn bezeichnet, den Gott sich großgezogen hat. Und noch etwas weiter löst der Psalmdichter Asaf das Ganze dann auf, wenn er schreibt, deine Hand sei über dem Mann deiner Rechten, über dem Sohn des Menschen, den du dir großgezogen hast. Und bei Sohn des Menschen, da klingelt es natürlich. Und wenn wir dann diese Kette mal zusammensetzen, Israel, Weinstock, Sohn, Sohn des Menschen, dann kommen wir zu Christus. Wenn Jesus sich den Jüngern hier also als der wahre Weinstock vorstellt, dann sagt er ihnen auch, ich bin das wahre Israel. Ich bin der wahre Fürst Gottes. Denn das heißt Israel übersetzt. Seht doch eure Nation an. Wie ist dieser Weinstock doch angefressen, die Reben ausgerissen und zerflattert? Und vor allem, wo sind die Früchte? Aber seht, hier steht der wahre Weinstock. Ich bin der gute, fruchtbare Weinstock. Was ihr niemals sein konntet, das bin ich. Und ich bin der wahre Weinstock, weil ich Gottes Sohn bin. Und nur die Reben, sprich Menschen, die in mir verankert sind, die bringen die Früchte, die Gott gefallen. Das ist eine ernste Ermahnung an die Jünger und auch an uns. Wenn wir Früchte hervorbringen, wir kommen gleich noch darauf, dann nicht deshalb, weil wir etwas zu einem bestimmten Volk gehören oder weil wir der Kirche angehören und auch nicht, weil wir Mitglied in dieser Gemeinde sind, sondern allein deshalb, weil wir in Christus verankert sind. Soweit die Erklärung des Weinstocks. Und aus dem Gesagten ist uns bereits klar geworden, dass der in unserem Text genannte Weingärtner niemand anderes ist als Gott selbst. Gott als der Vater Jesu Christi, er ist der Eigentümer des Weinstocks. Er hat ihn in der Ewigkeit, vor aller Zeit gepflanzt. Er hat die Reben ausgewählt und bereitgelegt. Aber die Betonung liegt in unserem Abschnitt nicht auf der Tatsache, dass Gott der Eigentümer des Weinstocks ist, obwohl das natürlich stimmt. Sondern hier geht es vor allem darum, dass er sich um den Weinstock und die Reben kümmert. Eben wie ein Weingärtner. Der ganze Text spricht davon, wie sich der Weingärtner um den Weinstock und vor allem um die Reben kümmert. Und genauso kümmert Gott sich um alle, die er in Christus hineinversetzt hat. Damit sind wir beim zweiten Teil, den Reben und ihren Früchten. Die Frage ist nämlich, warum kümmert sich denn der Weingärtner um seine Pflanzung? Ist er gern an der frischen Luft oder gibt es da noch andere Gründe? Er kümmert sich, weil er ein Ziel hat. Und dieses Ziel heißt Wein. Der Weingärtner möchte Weintrauben ernten und Wein herstellen. Im Mittelpunkt seines Interesses stehen also nicht die schönen Reben, die in Reih und Glied aufgerichtet auf dem Weinberg stehen, sondern ihre Früchte. Die Reben sollen Frucht bringen. Das ist ihre Berufung. Zu diesem Zweck sind sie in den Weinstock gepfropft worden. Ja, zu diesem Zweck wurde überhaupt der Weinstock gepflanzt. Das ist der Aufruf in unserem Text. Christus ermahnt die Jünger und damit uns alle, dass wir Früchte hervorbringen sollen. Und dies sind die Früchte, um die es geht. Abkehr von der Sünde, Glaube an Christus und sein Heilswerk, Liebe zu Gott und zum Nächsten mit Wort und Tat, Halten der Gebote, Liebe zum Wort Gottes, Bekennen der Wahrheit. Wenn wir uns erinnern, in Galater 5 wird uns noch eine ganze Reihe dieser sogenannten Früchte des Geistes aufgezählt. Das alles erwartet der Weingärtner namens Gott von den Reben, die er in den Weinstock gesetzt hat. Also von all denen, die er in Christus hineinversetzt hat. Wir sollen die Früchte bringen, die Gott gefallen. Und jetzt wird ganz scharf betont in unserem Text, dass niemand diese Früchte bringen kann, wenn er nicht in Christus verankert ist. Vers 5 heißt es, getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn die Rebe nicht im richtigen Weinstock steckt, dann bringt sie nicht die richtigen Trauben hervor. Entweder liegt die Rebe ausgerissen auf der Erde und ist zu gar nichts mehr Nütze, oder vielleicht steckt sie auch im falschen Weinstock, wie ich sie vorhin beschrieben habe, und bringt dann, wenn es möglich wäre, zum Beispiel weiße statt rote Trauben hervor oder saure statt süße. Aber die will der Weingärtner nicht sehen. Und wenn die äußerlich noch so schön daherkommen, der Weingärtner wird sie wegwerfen. Gott ist nicht an den Werken interessiert, die auf Gutdünken oder auf Menschensatzung oder auf falscher Ideologie oder Religion basieren. So gut und angenehm und nützlich, die manchmal auch erscheinen mögen. Ja, selbst wenn sie äußerlich nicht von den Werken des Glaubens zu unterscheiden sind, sind sie Gott doch ein Greuel. Auch die Opfer und Feste in Jerusalem, die doch äußerlich völlig im Einklang mit dem Zeremonialgesetz standen, mochte der Herr nicht mehr ertragen. Und jetzt lesen wir mal im Propheten Amos. Ich hasse, ich verachte eure Feste und mag eure Festversammlungen nicht riechen. Wenn ihr mir auch euer Brandopfer und Speisopfer darbringt, so habe ich doch kein Wohlgefallen daran. Das Dankopfer von euren Mastkälbern schaue ich gar nicht an. Tu hinweg von mir den Lärm deiner Lieder und dein Hafenspiel mag ich nicht hören. Aber welche Früchte gefallen ihm dann? Zum Beispiel in Hosea 6. Denn an Liebe habe ich wohlgefallen und nicht am Opfer. An der Gotteserkenntnis mehr als an Brandopfern. Darum betont der Herr Jesus Christus in unserem Text so sehr, dass wir in der Liebe bleiben sollen. Gerade in den nächsten Versen, die wir nicht mehr gelesen haben, wird das thematisiert. Bleibt in meiner Liebe. Und im nächsten Vers, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Das sind die praktischen Konsequenzen von dem, was Jesus in unserem Text sagt. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wir sollen und müssen Früchte bringen. Diese Früchte sind Gott so wichtig, dass er sogar die fruchtbaren Reben reinigt, damit sie mehr Frucht bringen. Vers 2. Und das Wort, das hier mit reinigen übersetzt ist, das kann auch bedeuten aufschneiden. Oder in diesem Zusammenhang vielleicht zurückschneiden. Der Weingärtner beschneidet die Reben. Er nimmt überzählige Triebe ab. Er entfernt Triebe, die von Krankheiten befallen sind. Er schneidet sie zurück. Und das alles, damit sie nicht etwa weniger, sondern mehr Frucht bringen. Ja, wir werden regelrecht zurechtgestutzt. Gerade wenn wir uns einbilden, wir müssten Gott mal wieder ein wenig vorauseilen. Wir müssen über das, was er in Christus verheißt und tut, hinausgehen. Gerade dann kommt er mit der großen Schere. Zum Beispiel mit der Schere der Züchtigung. Und schneidet uns zurück. Und das ist gut so. Denn wenn die Triebe in alle Richtungen schießen würden, dann würde der Wein verwildern. Und es gäbe keine guten Trauben mehr. Denn bedenken wir, dass alles, was aus unserer Natur kommt, Sünde ist. Und auch wenn wir als Reben im guten, wahren Weinstock stecken, laufen wir immer wieder Gefahr zu verwildern. Darum brauchen wir die beständige Pflege des Weingärtners. Jetzt stellt sich die Frage, wie geht denn diese Pflege vor sich? Wie reinigt er denn die Reben? Wie schneidet er sie denn zurecht? Das klingt in Vers 3 an. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Hier kann man durchaus auch übersetzen, ihr seid schon rein durch das Wort. Das Wort Gottes bewirkt diese Reinigung, damals und heute. Das ist das Mittel, das Gott auch heute anwendet, um uns als gute, lebendige, fruchtbare Reben im Weinstock Christus zu erhalten. Bleibt im Christus. Dem Herrn ist das wirklich wichtig, dass er es mehrfach wiederholt und auch mit einer ernsthaften Warnung verbindet. Wenn jemand nicht in mir bleibt, so wird er weggeworfen, wie die Rebe und verdorrt. Und solche sammelt man und wirft sie ins Feuer und sie brennen. Wer nicht in Christus bleibt, der stürzt ins ewige Verderben. Aber warum sagt der Herr uns das überhaupt? Warum stellt er uns diese ernste Warnung vor Augen? Warum warnt er uns so nachdrücklich, dass wir auch ja in ihm bleiben sollen? Ist es denn nicht so, dass uns nichts von seiner Liebe scheiden kann? Dass niemand uns aus seiner Hand reißen kann? Kann man etwa am Ende doch aus der Gnade herausfallen? Gibt Christus hier etwa doch dem Arminius und allen Verfechtern des freien Willens mit Recht? Das tut er nicht. Dieser Text ist nicht geeignet, um alle anderen Stellen, die von Gottes Treue und Bewahrung sprechen, einfach umzuwerfen. Sondern worum geht es hier? Ich nenne drei Gründe. auch wenn die alle eng miteinander zusammenhängen. Christus spricht diese Warnung aus, weil er sich erstens an seine Jünger wendet und über sie hinaus an alle, zu denen sein Wort kommt. Er wendet sich an alle, die in einer gewissen Verbindung mit der Kirche stehen. Und darunter, das wissen wir, sind auch viele Heuchler. Wenn wir uns mal lange zurückerinnern an das Gleichnis vom Weizen auf dem Feld oder auch das von den Fischen im Netz, da wird uns das vor Augen gestellt. Und aussortiert wird am Schluss. In der Zeit geht es aber darum, dass alle die gleiche praktische Berufung haben, die hier lautet, bleibt in Christus und bringt Frucht. Und in der Treue gegenüber dieser Berufung zeigt sich, wer wirklich in Christus eingefügt ist und wer nur äußerlich. Das ist der erste Grund für diesen Aufruf, um die Heuchler zu entlarven und zu ermahnen. Der zweite Grund ist ein ganz praktischer. Wie oft finden wir uns selbst sehr weit von Christus entfernt? Wie oft vergessen wir all die Dinge, die uns am Sonntag eingetrichtert wurden, die wir aufgesogen haben? Sie sind dann plötzlich weg und wir lassen uns vom Alltag dahin treiben. Wir vernachlässigen auch die Gnadenmittel, mit denen Gott uns bei Christus halten will. Wir vernachlässigen das Wort Gottes, vielleicht auch die Gemeinschaft der Heiligen oder die Sakramente. Und dann finden wir uns plötzlich fruchtlos. Dann finden wir uns abseits von Christus wieder. Darum ist dieser Ruf, bleibt in mir, zweitens also auch ein Ruf zur Umkehr in Zeiten der Nachlässigkeit. Damit wir uns wieder bewusst machen, aus wem wir eigentlich unser Leben ziehen. Und schließlich ist drittens, so eigenartig das auch klingen mag, dieses Bleiben in Christus der einzige Weg zu unserer Errettung. Das ist kein Widerspruch, sondern das ist der Weg, wie Gott rettet. Nur indem wir in Christus bleiben, können wir gerettet werden. Das sehen wir an einem anschaulichen Beispiel in Apostelgeschichte 27. Da geht es ja darum, dass der Apostel Paulus mit dem Schiff nach Italien übersetzen will und die geraten in einen schweren Sturm. Und dann versichert Paulus der Mannschaft, dass niemand verloren gehen wird. Das sagt er ihnen. Niemand wird verloren gehen. Aber obwohl er ihnen das gesagt hat, ermahnt er sie dennoch, verschiedene Dinge zu tun. Etwa, dass keiner das Schiff verlassen darf, dass sie etwas essen sollen. Denn sonst würden sie nicht gerettet werden, setzt er dann immer hinzu. Und darum schreibt derselbe Apostel Paulus, einmal die scheinbar aller reformierten Doktrinen widersprechenden Sätze, darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt nach seinem Wohlgefallen. Gott ist es, der wirkt, aber ihr seid trotzdem gerufen. Gott rettet und bewahrt uns auf dem Weg oder mittels unseres Gehorsams. Wir sollen nicht als tote Triebe im Weinstock stecken oder gar abseits liegen, sondern als lebendige Reben, die viel Frucht bringen. Das alles steckt hinter dem Ruf, in Christus zu bleiben. Übrigens, wenn Christus uns aufruft, in ihm zu bleiben, dann setzt das doch voraus, dass wir überhaupt in ihm sind, oder? Wir sind in Christus. Gott hat uns in seinen Sohn hineinversetzt. Das dürfen wir glauben. Wer will denn daran zweifeln? Sehen wir denn nicht, wie der Weingärtner sich um uns sorgt? Sehen wir nicht, wie er uns auch heute durch sein Wort wieder reinigt und beschneidet? Sehen wir nicht, wie er uns auch heute wieder durch das Abendmahl versichert, dass Christus sein Leib und sein Blut als Sühnopfer für uns hingegeben hat? Das versichert er uns. Er versichert uns, dass wir Christus gehören und dass wir in ihm bleiben und gute Früchte hervorbringen werden, indem wir die Mittel, die er zu diesem Zweck gegeben hat, gebrauchen. Und damit kommen wir zum dritten und letzten Punkt. Welches Ziel verfolgt der Weingärtner, also Gott, bei all dem? Wir lesen das in Vers 8 unseres Textes. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Der Satz ist etwas komisch aufgebaut. Ursache, ihr bringt viel Frucht und werdet meine Jünger. Und Folge, dadurch wird mein Vater verherrlicht. Das ganze Programm, das Heilswerk in Christus, unsere Erwählung in Christus, unsere Errettung durch Glauben in Christus, die Früchte unseres Glaubens, all diese Dinge haben keinen Wert in sich. Das sind vielmehr Etappen auf dem Weg zu dem einen Ziel, Verherrlichung Gottes. Und um bei diesem Ziel anzukommen, ist jede Etappe wichtig. Wir dürfen nicht bei den Früchten anfangen, ohne etwas von Christus zu kennen. Denn dann würden wir von Christus losgelöst sein, wie Reben, die aus dem Weinstock rausgebrochen sind. Und die Früchte, wenn es denn welche gibt, die würden schon sehr bald verfaulen und Gott ein Ärgernis sein. Aber ebenso wenig dürfen wir in das andere Extrem verfallen und nur im theologischen Elfenbeinturm über Christus und über die Erwählung und über alle möglichen Themen schwatzen, aber über dies alles die Früchte vergessen. Auch dadurch würden wir nur zeigen, dass wir in Wahrheit nicht in den Weinstock Christus eingepfropft sind. Denn das eine geht nicht ohne das andere. Im weiteren Verlauf von Johannes 15 wird das noch deutlich. Und Christus nämlich sagt in Vers 16, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Aber es geht noch weiter. Und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Das will Gott. Und darin verherrlicht er sich. Er errettet sich ein Volk nicht, damit es abseits steht und sich mit sich selbst beschäftigt, sondern damit es ihn lobt und sich an ihm freut. Ist das auch unser Ziel? Danken wir Gott, was er getan hat, er allein? Loben wir ihn für seine Liebe, für sein Erbarmen, für seine Treue? Gerade wenn wir bedenken, wer wir sind und wie wir sind, dann zeigen wir auch etwas davon, wenigstens hin und wieder unserem Nächsten. Wir wollen uns da mal nichts vormachen. Wir wollen hier mit dem Heidelberger Katechismus bekennen, dass wir hier nur einen ganz geringen Anfang zeigen. Aber umso wichtiger ist daher die Ermahnung, die wir in diesem Abschnitt hören. Wir müssen Christus immer fester im Glauben ergreifen, immer tiefer in seinem Wort verankert sein, immer mehr auf seinen Verheißungen leben. Denn ohne Christus sind wir nichts und haben wir nichts. In ihm aber haben wir alles. Ich hoffe, das ist uns in dieser kleinen Reihe über die Ich Bin-Worte jetzt klar geworden. Denn wer ist Jesus Christus? Er ist die Grundlage unseres ganzen Lebens. Er ist das Brot, das zum ewigen Leben speist. Er ist das Licht, das in unsere Finsternis leuchtet und uns hinausführt. Er ist die Tür, durch die wir in die Gemeinschaft mit dem Vater eingehen. Er ist der Hirte, der uns bei sich bewahrt und uns sicher führt. Er ist die Auferstehung und das Leben, sodass wir, die wir tot sind, auferstehen und leben können. Er ist der Weg und die Wahrheit und das Leben, damit wir zuverlässig beim Vater ankommen. Und er ist der wahre Weinstock, in dem wir unnütze Reben aus Gnaden eingepfropft sind und aus dem wir alles nehmen, sodass unser Vater im Himmel verherrlicht wird. Amen.